Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören. Heute habe ich eine Reiterin aus Österreich zu Gast, die im Dressursport auf Grand Prix-Niveau erfolgreich unterwegs ist und unter anderem den Titel der Landesmeisterin trägt, Luise Wessely. Sie sagt von sich, dass eine ihrer großen Stärken die endlose Geduld im Umgang mit schwierigen Pferden ist. Und sie kommt aus einem Familienbetrieb, den sie schon vor vielen Jahren übernommen hat und ja immer wieder Pferde bis Grand Prix ausbildet. Außerdem, das finde ich persönlich sehr, sehr spannend, hat sie über viele Jahre hinweg für die Pferderevue und Pro Pferd Blogartikel geschrieben und dort ihre Gedanken mit ihrem ganz eigenen, oft auch humorvollen Blick geteilt. Und genau darüber sprechen wir heute. Wie schafft man es, Pferde immer wieder bis Grand Prix auszubilden? Was braucht es, um auch schwierigen Pferden die Freude an der Arbeit zu vermitteln? Wie entwickelt man ein Gefühl dafür, was ein Pferd wirklich braucht? Und was ist eigentlich das Reizvolle an der Arbeit mit schwierigen Pferden? Zuletzt gibt Luise uns Einblicke in ihren ganz persönlichen Ansatz im Dressursport. Liebe Luise, ich freue mich ganz besonders, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und sage herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auch unglaublich, dass ich einmal dabei sein kann und habe ein bisschen reingehört. Also ich bin gespannt auf unser Gespräch und hoffe, ich kann interessante Dinge dazu beitragen.
Da bin ich sehr von überzeugt und mich würde als allererstes interessieren, du sagst ja selber oder ich habe gehört, diese endlose Geduld mit schwierigen Pferden, sagt man dir nach, ist etwas, was du besonders gut beherrschst und auch was dich sehr reizt. Aber was ist es eigentlich, was dich daran so reizt, gerade mit schwierigen Pferden zu arbeiten?
Also das mit der endlosen Geduld, das ist so eine lange Geschichte, weil ich hatte das scheinbar immer schon, also so ein Phlegma, dass ich Pferde, die nervös waren, ruhiger gemacht habe. Und meine Mutter hat das immer genannt, ich habe den Kampfgeist einer Weinbergschnecke. Vielleicht bin ich deswegen auch nie im wirklichen Sport gelandet, also im ganz großen Sport gelandet. Ich kann einfach für die Pferde da sein, ohne ihnen Druck zu machen. Ich kann einfach nur das Gefühl geben, dass ich immer bereit bin, ihnen an ihrer Seite zu sein. Um ihnen beizustehen. Und wenn sie schwierig sind, finde ich, brauchen sie eine Art Führung, aber eine unglaubliche Sicherheit im Umgang. Und du musst immer wissen, eigentlich, was du tust. Für mich war das so mein größtes Ziel, auch wie ich jung war, dass ich mich draufsetze und ihnen das Gefühl gebe, wir sind eins und wir können das zusammen schaffen, weil ich immer da bleibe. Egal, wie schief das geht oder wie gefährlich das für sie gefühlt ist, ich bleibe da. Und ich glaube, das ist eine meiner hauptpositiven Eigenschaften, dass ich das vermitteln kann. So eine Art Führung im freundlichen Sinn eigentlich.
Ja, Führung im freundlichen Sinn. Und ich finde das ganz spannend, was deine Mutter gesagt hat. Der Kampfgeist einer Weinbergschnecke. Wie genau ist das denn eigentlich gemeint?
Ja, das war nicht so super nett, weil ich einfach am Turnier, wie ich jung war, war das für mich, ich wollte immer schön reiten, ich wollte, dass man keine Hilfen sieht, dass es unsichtbar ist, dass wir so eine Einheit sind und man nicht irgendwelche Hilfen erkennen kann und bin deswegen gerne in Schönheit gestorben und lieber in Schönheit gestorben, als zu gewinnen. Und das war für sie eben genau diese Weinbergschnecke.
Das ist ja wirklich ein tolles Bild. Und ich meine, am Ende ist es dir ja gelungen, wirklich viele, viele tolle Erfolge auch auf Grand Prix-Niveau hinzubekommen, trotz dieser Weinbergschnecke. Und dann erst recht mit den schwierigen Pferden. War das dann dein Rezept, schwierige Pferde auszubilden bis Grand Prix und dann dort eben diese schön vorzustellen?
Ah, ich glaube, das hat sich automatisch ergeben, die schwierigeren, weil ich natürlich eine gewisse Qualität haben wollte, die ich aber nicht kaufen konnte, weil ich sie von meinen Eltern nicht bekommen, also ich bin nicht so jemand, der das bekommen hat einfach, sondern die haben immer gesagt, ich soll etwas aus dem machen, was ich habe. oder was da ist. Und die Pferde, die ich mir selber leisten konnte, das waren gute Pferde, aber schwierig und darum bezahlbar. Und daraus, das hat sich aber vorher schon ergeben, dass ich einfach viel interessierter war an der Arbeit, wenn ein Problem da war. Also als Kind schon, wenn meine Eltern gesagt haben, der ist unreitbar, das war das erste arme Pferd, das ich reiten musste, um zu schauen, warum sagen sie, das ist unreitbar. Und ja, also eine kleine Geschichte meiner Eltern gezüchtet. Also die hatten eine Zucht und die Pferde sind eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt nur mehr herumgestanden, weil sie beide arbeiten mussten und keine Zeit hatten, sie anzureiten. Und da war eine Stute dabei, da haben sie kurz mal probiert und die ist dann so richtig torkelig geworden, also was ich als Kind überhaupt nicht verstanden habe. Und sie haben gesagt, die ist unreitbar. Und ich habe beschlossen, wenn sie unreitbar ist, wenn sie einen Zaumzeug und ein Gebiss drinnen hat, dann muss ich das halt ohne mit ihr üben. Dann kann sie das schon. Also wenn sie praktisch nicht durchs Genick gehen muss. Ah, sie sind 1000 Tode gestorben, weil ich habe mich auf dieses Pferd ohne drauf gesetzt. Und die hatte wirkliche ataktische Probleme. Also ja, aber das so gereizt hat mich das einfach immer schon.
Und dann hast du ja wirklich auch verrückte, waghalsige Wege eingeschlagen, wie du gerade gesagt hast, dass du das dann einfach ohne Zäumung, ohne alles gemacht hast. Wie ist es dann weitergegangen mit diesem Pferd? Das interessiert mich jetzt.
Ja, also die war tatsächlich, die hatte ein Problem in der Halswirbelsäule und konnte nicht mehr geritten werden, ist auf der Koppel gelandet, leider. Aber ich war schon sehr nah am Kamikaze als Kind. Also ich habe Angst oder so habe ich nicht gekannt. Weil ich immer gedacht habe, die Pferde passen eh auf mich auf. Das war. Aber ich hatte auch ein paar Mal gebrochene Beine und auch eine Hand und eine Gehirnerschütterung. Also ich habe schon ein bisschen ausgetestet, was geht und was nicht.
Oh wow, ja. Würdest du sagen, ist das eine Eigenschaft, die man braucht, um diesen Spaß an schwierigen Pferden zu haben? Und neben dem, was braucht es noch, um dann auch erfolgreich eben mit schwierigen Pferden dann irgendwann gut zurechtzukommen? Was würdest du sagen, sind da so die Erfolgskriterien?
Also angstfrei ist auf jeden Fall sehr praktisch. Und das ist das, was ich feststelle, dass ich habe keine Kinder, aber ich wurde durchs Alter einfach vorsichtiger oder langsamer. Und das Langsame macht einen dann im Endeffekt vorsichtiger, weil man ja weiß, dass man nicht mehr so schnell reagiert wie mit 25. Und das war für mich so dieser Punkt zu erkennen. Jetzt ist es über meinen Zenit praktisch mit den jungen Pferden und mit den ganz schwierigen drüber, weil ich das Gefühl hatte, ich bin ausgebremst durch mein eigenes Langsamsein. Das war gar nicht Angst, sondern einfach diese Reaktion auf etwas hat länger gedauert. Und wenn man das merkt und vorher eben so, ich war wirklich komplett angstfrei. Also es gab kein Pferd, wo ich gesagt hätte, ich setze mich nicht drauf, was ja auch entweder total bescheuert ist oder ja, sehr, 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 sehr furchtbar mutig. Aber das hatte ich einfach nicht, diese Bremse. Und jetzt ist das da und es ist irgendwie angenehm an dem Alter, dass man sich hinsetzen kann und sagen, ich habe das genug gemacht. Und es war, jetzt sind mal die Jungen dran. Und es war gut so und ich habe viel Erfahrung und es ist eigentlich total schade, aber es geht nicht mehr in dem Ausmaß, wie es vorher war. Und ich würde es auch nicht mehr machen.
Ja, es ist spannend, dass du das so erzählst, so dieser jugendliche Leichtsinn, aber auch die Freude dabei, genau das zu tun und irgendwann zu sagen, so und jetzt ist was anderes dran. Was würdest du sagen, ist das, was dann in diese Fußstapfen getreten ist? Was ist bei dir heute im Fokus, wenn du sagst, die jungen Pferde, das war alles zu seiner Zeit und jetzt steht was anderes an. Was ist es heute?
Heute ist es aus endloser Erfahrung dieses unheimlich coole Gefühl, wenn du dich auf Pferde draufsetzt und in der Sekunde das schaffst, dich mit ihnen zu verbinden. Und einfach, ich bin so viel schneller und mein Körper hat so viel Erfahrung, wo ich gar nicht denken muss und der macht das selber und der stellt sich auf das Pferd ein und fühlt, was von unten kommt und man ist so unendlich viel sensibler auf kleine Dinge, als man als junger ist, finde ich. Also für mich ist jetzt Reiten ist einfach so ein Reagieren in Sekundenschnelle auf das, dass ein Pferd ein Ohr schief macht. Und das ist so ein cooles Gefühl. Also ich bin fast süchtig nach diesem, ja, gefühlten einen Körper haben. Das ist einfach, was total schön ist.
Ja, das ist ja so dieses Gefühl, wonach jeder Reiter lechzt, wo sich jeder nach sehnt, dass er genau diese Verbindung mit dem Pferd spüren kann. Und auch interessant, dass du sagst, das hat sich so ergeben, dass das bei dir mittlerweile wie Automatismus ist. Könntest du sagen, gab es da irgendeinen Zeitpunkt, ab wann das dann so für dich geklappt hat, dass du das jetzt immer wieder so abrufen kannst? Oder ist das vielleicht sogar auch von Pferd zu Pferd noch unterschiedlich?
Ah, das finde ich das Schönste und Traurigste beim Reiten, dass man immer wieder sagen muss, man ist noch nicht angekommen. Also es ist, wenn ich gedacht habe, ich war eigentlich vor 2 Jahren schon ziemlich nahe dran und jetzt würde ich sagen, nee, ich war noch Kilometer entfernt und jetzt ist es wieder besser. Also, aber das ist, glaube ich, das, was einen so fesselt und immer dran hält, dass man ja immer weiterarbeitet. Und da finde ich jetzt das Gemeine, dass mir jetzt das Alter wahrscheinlich reingrätschen wird, weil bevor ich jetzt alt, steif und irgendwie pamperig aussitze, werde ich wahrscheinlich aufhören zu reiten. Also, oder zumindest das sehr zurückschrauben. Also, ich glaube, ich bin nicht jemand, der jetzt bis 70 da unbedingt herumschrubben muss, sondern ich möchte eigentlich aufhören, wenn ich merke, dass das in die andere Richtung umdreht. Auch wenn mein Körper das kennt, aber einfach weil man steifer wird oder, ja, das ist so irgendwie meine Vorstellung ist definitiv nicht, mit 90 noch gut Dressur zu reiten. Ich möchte mit 90 spazieren reiten können, das ist mein Ziel. Und das genießen, aber nicht mehr Dressur reiten.
Ja, und da schließt sich irgendwo auch der Kreis, ne? So wie du beschreibst, was dir früher als Kind, als Jugendliche wichtig war beim Reiten, auch dieses schöne Reiten, dieses Eins mit dem Pferd, schwierige Pferde jetzt zu genießen, was du alles erlernt hast und doch noch weiterzulernen und irgendwann zu sagen, wenn ich den Anspruch dann so für mich nicht mehr erfüllen kann, so habe ich es zumindest verstanden, ja, dann ist voll. Es eben Ausreiten, Spaßreiten.
Ja, ist so.
Das hört sich an, als wäre das so ein kompletter Lebensplan von dir schon immer gewesen. Nimm uns doch mal mit zurück. Wie fing das damals eigentlich an? Du bist ja auf dem elterlichen Betrieb groß geworden. Hattest du da schon sozusagen deinen Lebensplan vor dir oder wie hast du damals als ganz kleines Mädchen auf dein Reiterleben geschaut?
Also ich wusste immer, dass ich nur reiten will und meine Zeit mit Pferden verbringen. Das war für mich immer klar. Und ich bin aufgewachsen eben auf dem Betrieb von meinen Eltern, die beide aber nebenbei gearbeitet haben oder hauptsächlich gearbeitet haben und der Betrieb war nebenher. Und ich war nicht im Kindergarten, ich war so ein Kind, das zu Hause war. Und ich war alleine mit den Pferden eigentlich und habe mich da herumgetrieben die ganze Zeit im Stall. Und ich glaube, das war diese tiefe Bindung, die ich dann bekommen habe, weil ich eben mit den Pferden, ich konnte machen, was ich wollte und ich habe alles ausprobiert, was geht. Also ich bin von der Koppel ohne Sattel, ohne Zaumzeug, ohne allem. Einfach habe ich mich drauf geschwungen und bin nach Hause geritten, weil ich zu faul war, um zu gehen, nachdem ich das Tor aufgemacht habe. Also ich habe so viele Dinge gemacht, die jedes Pferdemädchen sich erträumen würde. Ich durfte immer im Stall schlafen. Ja, ich bin unter die Decken gekrabbelt und habe mich auf die Pferderücken gezwängt mit einer Freundin, weil es so kalt war im Winter. Und ja, also es war alles dabei. Und ich wollte immer nur reiten, wo mir jeder erklärt hat, man kann davon nicht leben. Das ist natürlich absurd für eine Familie, wo alle studieren und alle irgendwas Intelligentes machen und sich damit das Reiten finanzieren, war ich die, die gesagt hat, ich will aber nur das und ich kann nur das. Und ja, irgendwie habe ich mich durchgesetzt und habe es geschafft und mache immer nur noch reiten, also noch immer nur reiten. Es hat sich nicht verändert.
Das hört sich gut. Dann hast du dann auch ausbildungsmäßig alles sozusagen auf den Reitsport ausgerichtet oder wie ging dann da für dich so die Reise weiter?
Ich habe Abitur, also Matura habe ich gemacht. Ich habe dann auch kurz studiert, beziehungsweise relativ lange so nebenher studiert, so alibimäßig. Und bin dann, also ich bin staatlich geprüfter Trainer und Lehrer dann. Ich habe in 2 Sparten diese Prüfungen gemacht. Also in Österreich kannst du da so ein Ausbildungssystem machen, dass du praktisch offiziell unterrichten darfst. Und das ist zum einen Trainer Dressur gewesen und dann auch den Trainer in Vielseitigkeit. Habe ich zu dem Zeitpunkt auch noch dazu gemacht und bin damit offiziell Reitlehrerin, wenn man das so. Und ja, das hat mir eigentlich unheimlich Spaß gemacht. Ich habe die Richterausbildung gemacht. Ich mag halt alles, was mit Pferden zu tun hat.
Das ist einfach so schön, das zu hören und auch, dass du gesagt hast, alles sprach dagegen. Man kann damit vielleicht nicht so das Geld verdienen und für dich war klar, es sollen die Pferde sein. Und ja, gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, das ist mein Weg auf meine Art, den Reitsport zu leben. Also Pferde sollten es unbedingt sein. Und wir hatten ja eben so dieses, es ist so wie so ein Faden durch dein ganzes Leben. War das irgendwann klar, genau so soll das sein? Oder hat sich das dann so zufällig ja ergeben, auch dass du bis Grand Prix geritten bist oder reitest?
Also mein erstes Grand Prix, ich wollte natürlich immer gerne bis Grand Prix reiten. Komischerweise hatte ich nie so den Wunsch, Olympische Spiele oder ja, ich weiß nicht warum, aber das hatte ich nie. Sondern für mich war wichtig, dass ich mal Grand Prix reiten kann oder werde. Und das erste Pferd, das es gemacht hat, das war ein unglaublich cooler Trakehner, der von den Grundgangarten wirklich stinknormal, aber so ein rittiges, braves, gutes Pferd. Ise Grimm war sein Name, Easy hat er geheißen bei uns. Der hat eine Seele gehabt. Also mir geht immer noch das Herz auf, wenn ich an ihn denke, weil das war einfach so mein Durchbruch. Den haben wir gerettet in Wirklichkeit der wollte nicht verkauft werden. Der war damals bei uns, um verkauft zu werden. Der war immer lahm, wenn ihn jemand probiert hat. Und irgendwann, ich bin ihm vorgeritten, aber gerade, und dann hat sich wer andere drauf gesetzt und er war lahm. Das war so eine total absurde Geschichte. Und ich habe dann meinem Vater bekniet, dass er den kauft. Er kann ihn ja für die Mama kaufen zum Spazierenreiten, aber den kann man nicht irgendwie da gehen lassen und das geht nicht. Und der ist so arm und was weiß ich. Und irgendwann hat mein Papa dann ein bisschen tiefer ins Schnapsglas geschaut und ist am Abend durch den Stall, das machen wir immer, so einen Stallrundgang, und war bei seiner Box und hat dann am nächsten Tag gesagt, das ist so ein netter Kerl, der kann hier bleiben. Also hat ihn irgendwie dann gekauft, ganz und ganz wenig Geld. Also das waren 100.000 Schilling, das ist gar nichts. Das sind weniger als 7.000 Euro jetzt. Also in Wirklichkeit. Und er ist geblieben und der hat einfach alles gelernt. Wie jeder gesagt hat, der wird nicht, der hat es gelernt. Und mit dem bin ich die ersten Grand Prix geritten. Und das war für mich, er hat einen Heiligenschein bekommen. Er war einfach grandios, weil er das geschafft hat. Und wir sind Dressurpferdeprüfungen geritten am Anfang. Da haben die Richter mich praktisch ich war letzt hinter Haflinge und was weiß ich was. Und sie haben mich wieder rausgeschickt, weil der einfach zu normal war. Ich war ganz geknickt eigentlich, aber habe mir dann gedacht, das ist egal. Und er hat alles gelernt, tatsächlich. Das war der erste. Auf ihn aufbauend kamen dann die schwierigen Pferde noch dazu. Die haben mir nachher gelernt, wie man sich so durchbeißen muss und dass es nicht schlimm ist, wenn man irgendwie letzter ist oder so, wenn am nächsten Tag wieder alles funktioniert.
Ja, auch nochmal zurück zu deinem vorherigen Pferd, von dem du gerade sprachst. Das ist ja wirklich eine ganz bezaubernde Geschichte, dass der immer lahm war, wenn der verkauft wurde. Du bist sicher, dass du da nicht nachgeholfen hast als Mädchen?
Nein. Aber vor allem, wir haben das dann schon als Generalprobe jemand aus dem Stall draufgesetzt und da hat das genauso funktioniert. Ich kann nicht sagen, warum er das gemacht hat, aber es war definitiv von ganz normal gerade und schön laufend zu draufsetzen, antraben und gerade, also stocklahm. Also nicht zügellahm oder so, sondern wirklich, er hat einfach beschlossen, er mag das nicht.
Ende. Unfassbare Geschichte und auch, dass du dann am Anfang hinter Haflingern Letzte warst und dann aber wirklich so einen Durchbruch mit diesem Pferd hinbekommen hast oder ihn so dann vorstellen konntest, dass er mit vollem Ausdruck strahlen konnte, das ist ja wirklich bezaubernd. Unglaubliche Geschichte.
Ja, wirklich. Also der war richtig cool. Das war ein tolles Pferd.
Das glaube ich gerne. War das so dein, man sagt ja immer so mit dieser schönen Romantik, once in a lifetime Horse, oder gab es da noch ein anderes Pferd, was so richtig dein Herz erobert hat und wo du auch vielleicht eine ganz besondere Geschichte noch miterlebt hast?
Ja, lustigerweise. Das ist der Onkel von meinem once in a lifetime Pferd gewesen, weil ich diese Familie ich bin Trakehner-Fan und das ist diese E-Familie und der Ise Grimm war der erste, den ich gehabt habe. Und ich habe danach noch den Ibkis bekommen aus derselben Zucht. Und das ist aber eine lange Geschichte, aber egal. Die Mutter vom Ibkis war auch bei demselben Züchter. Und die habe ich gesehen, wie sie ungefähr 7 war. Und die hat mir so unfassbar gut gefallen. Und die hat aber leider nicht verkauft. Und diese Zucht ist dann, da sind leider ein paar tragische Umstände gewesen. Und die sind verhungert, also die haben die praktisch verhungern lassen, also die Besitzerin damals, nicht der Züchter, wo sie vorher waren. Die haben dort kein Futter bekommen, kein Wasser und sind nahe verhungern gewesen. Also die waren wirklich richtig dünn und ich habe diese Mutterstute einfach kaufen müssen. Ich hatte das Gefühl, ich muss sie kaufen. Die hat einen Fohlen bei Fuß gehabt zu Weihnachten. Also dieses Fohlen ist im November geboren, Anfang November. Habe diese Stute gekauft und habe dann mein allererstes Fohlen selbst gezüchtet mit ihr, weil ich mir gedacht habe, ja, ich probiere das einfach mal und habe ein Fohlen gezüchtet. Das wurde ein Hengstfohlen und das ist mein Iberon oder Ippon, wo ich bei der Geburt dabei war. Er ist mittlerweile 15. Das ist mein Herzenspferd. Das ist ein Schimmel, groß und schön und ein bisschen schwer. Und er kann phlegmatisch sein und er kann sich über irgendwelche Dinge aufregen, aber immer nur innerlich. Aber der hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Der hat mich immer im Griff. Also bei der Geburt hat er mich angewirrt und wollte von Anfang an, obwohl ich wollte eigentlich nur nicht stören, aber er war dann so, dass er mich gekannt hat von Anfang an. Und mit ihm habe ich eine so unfassbar enge Bindung. Ja, das ist mein Liebling. Auch an die schwierigen vorher, die haben mich auch, also in Wirklichkeit kann ich es nicht sagen. Ich habe so viele Pferde, so, ja. Ich habe viel Platz in meinem Herzen. Für Pferde. Tiere generell. Aber Pferde besonders.
Ja, und scheinbar suchen die Pferde dich ja auch aus. Ne? Das eine Pferd, was da immer lahm gegangen ist, wenn es verkauft werden sollte, dieses Fohlen, was dich schon quasi angewirrt und
anbrüllt.
Ja, als es geworden, unglaublich. Das ist wirklich ganz schön. Und ist er heute mit dir noch im Turniersport unterwegs oder was ist heute mit ihm?
Also er ist mittlerweile, geht er bis Grand Prix. Also ich werde jetzt erst mit 15 den Grand Prix reiten, weil er war sehr lange Hengst, weil ich irgendwie nicht übers Herz gebracht habe, ihn zu kastrieren, was total blöd war, weil er einfach nicht, er war sehr phlegmatisch und sehr ruhig und ich hatte immer die Angst, wenn ich ihn kastriere, dann wird er total langweilig, also noch langweiliger. Ich konnte ihn aber eigentlich nicht ausbilden und ich habe ihn dann, weil er nicht gezogen hat, also er war nicht fleißig genug, er war einfach nur lieb, auch als Hengst, egal ob Stuten rundherum, er war einfach immer nur lieb. Und das haben alle gesagt, er ist super schön, aber er ist einfach nur lieb. Ich habe ihn sogar bis zur Körung bekommen, also er ist angenommen worden und ist dann nicht gekört worden, weil er zu brav war. Und mit 7 habe ich dann irgendwann, stand er auf der Koppel, hat die anderen angeschaut. Man konnte ihn immer daneben lassen, hat die anderen Pferde angeschaut und er hat so ein sehnsüchtiges Auge bekommen und so seufzend hinübergeschaut, dass ich mir gedacht habe, das ist eigentlich total idiotisch. Ich habe meinen Tierarzt angerufen und er ist kastriert worden. Mit 7, es war nicht ganz unproblematisch, muss ich sagen, weil es einfach spät war und er halt schon erwachsen war, aber es hat funktioniert. Und ab dem Zeitpunkt, wo der kastriert war, ist das Gas installiert gewesen. Und er war, ja, ganz schräg. Also seitdem ist er fleißig und vorwärts und marschiert. Das hat ihn ausgebremst und ich weiß, wenn mir das vorher wer gesagt hätte, hätte ich es viel früher gemacht. Aber so war er halt mit 7 auf A-Niveau ungefähr, weil eben, oder mit Außengelockt halt L vielleicht. Aber es war nichts Spannendes da. Und mittlerweile ist er, ja, Piaf ist er super talentiert. Passage ist immer noch nicht ganz seine Welt, weil er so ein bisschen ein Phlegmatiker ist. Und alles andere macht er gut. Also, ich liebe ihn, es ist mir völlig wurscht, wie er das macht.
Eigentlich spannend, dass er nach der Kastration so dieses Gas entwickelt hat. Das ist ja, wie du auch sagst, eher untypisch. Ne? Aber dieses, wie du sagtest, er hat so sehnsüchtig zu den anderen Pferden geschaut, bei der Geburt schon nach dir gewirrt. Vielleicht braucht er auch einfach den warmen Sozialkontakt, dass er da einfach dieses Gas entwickeln konnte.
Ja, ich hatte ihn aber auch zu zweit auf der Koppel als Hengst teilweise. Er war nur dann ein bisschen zu lästig. Und zwar nicht lästig, weil er den tyrannisiert hat, sondern er ist ein bisschen anders. Er hat ihn abgeschleckt die ganze Zeit. Und hat auch, also wie er schon kastriert war, dieses arme erste Opfer, das nach 3 Wochen mit ihm auf der Koppel war, den hat er abgelutscht wie ein, ja, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen komisch, aber ist so.
Ja, das hört sich wirklich komisch, aber auch irgendwo schön an.
Ja, er wollte nur einen Freund haben. Und ist bis heute glücklich mit seinem. Ja.
Wunderschön. Du hast vorhin eine Sache gesagt, die würde mich persönlich total interessieren. Es ist ja so, Menschen als Kinder haben Träume, wollen irgendwas werden. Und du sagtest auf jeden Fall, ja, Pferde sind meins, bis Grand Prix reiten auch auf jeden Fall. Aber Olympia hat mich nie gereizt. Jetzt bin ich nicht auf Olympia erpicht, um dieses Thema darauf zu bringen. Ich finde es nur interessant. Wie war es für dich so klar, dass es Pferde und Grand Prix sind und Olympia definitiv nicht? Das würde mich total interessieren. Diese Folge ist powered by People Boost. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ein Pferd interessiert sich nicht für deinen Titel auf der Visitenkarte. Es reagiert ausschließlich auf deine Klarheit und deine Haltung. In Unternehmen ist das genau dasselbe. Echte Autorität entsteht nicht durch das Organigramm, sondern durch Präsenz. People Boost sorgt dafür, dass aus strategischen Plänen echte Führung wird, damit Teams nicht nur funktionieren, sondern gewinnen. People Boost. Kurz gesagt, People Boost hilft Organisationen, besser zu denken, mutiger zu handeln und Strategie gemeinsam umzusetzen. Schaut mal vorbei auf peopleboost.eu.
Ich kann es definitiv nicht sagen. Ich habe mich das selber so oft gefragt, warum ich mir nie so vorgestellt habe, dass ich irgendwie Weltmeister werde oder Olympische Spiele reiten. Ich hatte das nicht. Ich weiß es nicht. Ich wollte ganz hohe Bewerbe reiten. Aber ja, keine Ahnung, wie das in meinen Kopf gekommen ist. Also, oder nicht in meinen Kopf gekommen ist. Kann ich dir nicht sagen. Leider.
Nun, ich meine, man muss ja auch nicht immer zwingend Olympia oder sonst was reiten. Ganz im Gegenteil. Es geht ja darum, dass man die Leidenschaft für sich findet, damit happy ist. Und ich kann nur sagen, was für bezaubernde Pferdegeschichten ich gerade von dir schon gehört habe und wie du strahlst, wenn du davon erzählst. So, was soll Olympia?
Ja, das Leben mit Pferden verbringen ist eigentlich so wie Olympische Spiele für immer.
Das ist so. Das ist eine schöne Aussage, da gebe ich dir recht. Eigentlich wenn wir gerade schon so bei strahlenden Augen sind und das Leben mit Pferden ist wie immer Olympia, gibt's einen Moment mit deinen Pferden, wenn du so dran zurückdenkst, wo deine Augen so richtig strahlen, wo du sagst, wow, das war so ein Moment, den gibt's kein zweites Mal.
Ich kurz überlegen. Also was für mich immer besonders war, ist Vielseitigkeit reiten. Gelände. Null Fehler im Gelände. Das war etwas, ja. Da hätte ich platzen können oder generell im Gelände galoppieren und wenn die so, was jemand, der das nie gemacht hat, nicht versteht, ist, dass Pferde gerne Sprünge fressen. Also die wollen das ja und die ziehen dorthin und du kannst sie eigentlich nicht abhalten. Also du musst dich schon sehr blöd anstellen mit einem Pferd, das da drüber will, dass du sie irgendwie abhalten kannst, wenn sie das wirklich wollen. Und das hat mich immer am meisten fasziniert, dieser sechste Sinn. Für, wenn ich über einen Bergabsprung und danach kam irgendwas ganz Schmales und ich war so sehr beschäftigt mit dem, dass ich mitkomme und nicht störe und oben bleibe und die haben selber gewusst, dass, indem ich einmal diese Richtung angedeutet habe, dass dieser Sprung der nächste ist. Und das ist für mich so ein ganz, ganz cooles Gefühl gewesen, immer. Das, davon zehre ich, glaube ich, auch, bis ich da irgendwie mit 95 im Bett liegt oder so, weiß ich noch, wie sich das anfühlt. Das ist schon extrem cool.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin auch eine Zeit lang Busch geritten und ja, dieser Moment, wenn man ins Ziel kommt und es geschafft hat und so und dieses gemeinsam mit dem Partner fährt und auch wie du beschrieben hast, dass die dann für einen kämpfen, aber auch selber wissen, wo sie lang müssen, den eigenen Ehrgeiz entwickeln. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mit meinen Pferden nach einer Null-Geländerunde ins Ziel gekommen bin, die waren immer 10 Zentimeter größer danach und stolz wie Oskar.
Ja, wirklich so, aber das beflügelt eben beide. Die merken das, ja, ob man das selber gut findet, denke ich. Also mir hat das, glaube ich, am allermeisten Spaß gemacht immer. Also schön Dressurreiten ist gut, aber der richtige Kick ist das, finde ich. Dieses gemeinsam das Überwinden und herum, ja, dieses ganze kitschige Zeug mit den Wind in den Haaren und so einfach so. Was fokussieren, was man überwinden muss, das finde ich, war für mich toll.
Ja, absolut. Das kann ich einfach, ich habe es eben schon gesagt, nur nachvollziehen. Und auch diese, ich weiß nicht, wie es dir da geht, so die letzten Sekunden in der Startbox, bevor es dann
Ja.
losgeht. Das ist auch ein genialer Moment.
Ja.
Wobei da noch mehr so die Anspannung, die positive Nervosität überwiegt, dieses
Ja.
Fokussiertsein und dann am Ende.
Adrenalin
Ja.
hochgeht dann.
Ja,
Ja.
genau.
Wirklich toll.
Ja. Und nochmal zum Dressurreiten, Grand Prix. Ich meine, da ziehe ich wirklich den Hut vor. Das ist schon nicht so leicht, das alles in dieser Präzision und auch in dieser Leichtigkeit und Schönheit so zu reiten, auch so, wie du es beschrieben hast. Was würdest du sagen, sind so die wesentlichen Elemente, die man beherzigen muss, um ein Pferd wirklich bis Grand Prix auszubilden, damit das eben auch dort hinterher diese Einheit mit den quasi unsichtbaren Hilfen werden kann, diese Einheit?
Also für mich war es immer der Aufbau von Muskulatur eigentlich vom Körper. Also das war gar nicht auch natürlich mental, weil das kommt dann unglaublich schnell und man kritisiert, finde ich, also habe ich früher auch gemacht. Ich habe mir irgendwen angeschaut beim Grand Prix Reiten und mir gedacht, na ja, das war jetzt aber schon ein bisschen schief und da könnte man schon mehr Tritte machen und was weiß ich was. Wenn man das selber mal geritten ist, dann sitzt man da oben und denkt sich, ich habe keine Sekunde übrig, um über irgendetwas nachzudenken. Es kommt so schnell und das Pferd muss so bei dir sein eigentlich, um da gehorsam schnell zu reagieren und fein zu reagieren und dass du eben dann nicht irgendwie anfängst, da viel zu machen. Die müssen schon, ja, ein bisschen oder richtig an sein und aufmerksam auf das, was du gerne möchtest, wenn du es unsichtbar haben möchtest. War das, ja, so hätte ich es gefühlt. Und was für mich am allerwichtigsten ist es dieser jahrelange Aufbau eigentlich, dass ich gerne habe, wenn sie so viel Muskulatur haben, dass Pirfieren zum Beispiel ganz leicht fällt. Weil dann habe ich festgestellt, dass du durch einfache Übergänge, Trainieren von Übergängen zum Beispiel einfach nur Trab und Richtung halbe Tritte, also einfach verkürzten Trab und wieder raus, ohne Gas zu geben, sondern du musst nur ins normale Tempo und wieder zurück. Und durch dieses Vor und Zurück trainierst du eine Muskulatur, die sie mit lockerem Hals lehren, ihren Körper zu tragen und sich zu tragen und Last aufzunehmen. Und erst wenn diese gesamte Muskulatur da ist, beginne ich mit Pirfieren an der Hand arbeiten, Sachen zu verlangen, wo sie wirklich Lastaufnahme zeigen müssen. Das dauert ewig und ist für manche vielleicht langweilig und es ist mein, ja, tue ich am allerliebsten. Also ich kann 3000 Übergänge reiten und werde mich nie langweilen.
Da ist sie wieder, diese endlose Geduld, sei es mit schwierigen
Ja.
Pferden oder auch Geduld in eine gute, fundierte Ausbildung.
Ja, mir macht das nur da Spaß. Also ich denke mir das oft, wenn du ja auf Passage verlangst, wie viel das den Pferden abverlangt. Also du sitzt ja praktisch unter Anführungszeichen nur oben. Natürlich braucht man Körperspannung und ein bisschen Ding, aber was die Pferde leisten müssen und wie viel muskuläre Kraft, jetzt gerade mein Schimmel zum Beispiel, der braucht noch dreimal so viel Kraft wie Pferde mit viel Energie, die leichter sind und das schon drinnen haben. Wenn der Pirfieren oder Passagieren muss, für den ist sein ganzer kolossal massiger Körper einfach schwieriger hochzubringen oder vom Boden weg. Und der kann das nur, weil er diese Übergänge hinter sich hat, die den Pferden unheimlich Spaß machen. Also das ist kein Knechten oder so. Die müssen nicht mal schwitzen. Es geht einfach nur darum, dass sie vor und zurück und vor und zurück spielerisch, leicht, einfach, bis plötzlich wirklich Piaf verlangt wird und das funktioniert dann auch.
Diese Geduld, das würde mich total interessieren, Luise. Hast du die nur bei den Pferden oder hast du die in anderen Lebensbereichen genauso?
Nein, Menschen sind raus. Kein Mitleid mit Menschen. Dafür ist nichts mehr übrig. Aber bei allen Tieren endlos. Und Pflanzen geht auch so Garten machen und so, das liebe ich auch. Das ist so ruhig und ja, das
Ja.
mag ich.
Aber wenn
Bloß
du
nicht mit Menschen
bloß,
kommen.
bloß nicht mit Menschen. Wie ist das da, wenn da deine Geduld gefordert ist? Was kann dann schon mal passieren, wenn die Geduld dann nicht so da sein will?
Ist nicht so schlimm, aber es fällt mir deutlich schwerer. Also ich bin keiner, der dann rumschreit oder so, aber ich merke, dass, ja, ich bin immer auf der Seite der Pferde und die Menschen kriegen schon ab und zu was ab. Was irgendwie vielleicht manchmal nicht ganz nett ist, aber jetzt auch nicht böse.
Ja. Das ist spannend, dass du so für die Pferde einstehst und das so dein wirkliches Leben ist. Und am schönsten, er hängt mir noch nach der Spruch, wenn man sein Leben mit Pferden verbringt, das ist wie Olympia jeden Tag. Das ist so ein genialer Satz, Luise.
Na, Gott sei
Ja,
Dank.
ja. Wir haben ja schon so ein bisschen deine Sicht auf den Reitsport gestreift. Wenn wir da nochmal verweilen, so deine Philosophie, was ist dir persönlich besonders wichtig, was den Reitsport und auch das Dressurreiten anbelangt?
Ui, schwierige Frage. Ich hätte so gerne ein bisschen mehr back to the roots. Also wieder in das, was ich als Kind gelernt habe oder wie bei uns im Stall, wir waren nur so ein kleiner Freizeitreiterstall. Also da warst du ein Held, wenn du irgendwie Richtung M geschnuppert hast oder wenn du die Lizenz hattest eigentlich schon. Aber das war immer bei uns, bei allen, die hier geritten sind, war das Grundprinzip, dass ich gerne möchte, dass ein Pferd, dass ich das Pferd von hinten nach vorne reite. Also für mich war als Kind schon, ich darf nichts in der Hand haben, ich darf das Pferd nicht segieren. Es muss immer so sein, dass ich mehr treiben muss eigentlich und das Maul ist heilig. Und das hätte ich irgendwie, also ich würde es mir wünschen, dass wir wieder ein bisschen in diese Richtung gehen. Das, ja, ich kann das nicht anders beschreiben, weil ich einfach hoffe, dass sich das nochmal ändert. Dass wieder wichtig ist, dass man schön reitet und eigentlich ruhig so ein bisschen in Schönheit sterben. Das ist, fände ich manchmal fast besser. Und da tue ich mir unheimlich schwer, weil ich eben, und das, ich glaube, es hat nichts mit Neid zu tun, aber ich bin kein Druckreiter. Ich kann Druck machen, weil ich auch den Hebel habe, weil ich ja groß genug bin, ich habe lange Beine, ich kann schon zumachen und festhalten. Aber ich habe, irgendwie ist das, was mir so am weitesten entfernt ist. Obwohl ich weiß, ich könnte das, glaube ich. Aber mein Ziel ist immer, dass ich oben sitze, nichts in der Hand habe oder ganz leichte Anlehnung, dass sich ein Pferd freut, mit mir zu arbeiten, dass es von hinten nach vorne ist und wenn ich meinen Sitz minimal ändere, dass dann eine Reaktion kommt. Das ist mir am allerwichtigsten und das wäre schön, wenn das wieder so gelehrt werden würde, weil ich glaube, dass diese alten Weisheiten, das hat schon richtig Sinn gemacht und die werden manchmal vergessen. Oder oft, leider.
Ja, das, was du beschreibst, passt einfach in Summe so zu dem, wie auch deine Beziehung zu deinen Pferden, die du gerade beschrieben hast, sind. Das hört sich wirklich gut an. Und ich hoffe auch sehr, dass das in die Richtung geht, dass so diese alten Dinge wieder mehr hervorgeholt werden. Denn am Ende geht es ja darum, dass wir mit unseren Pferden eine tolle Einheit bilden. Und ja, da darf dann auch der Erfolg kommen. Darum geht es ja gar nicht. Aber eben auf eine Art, die
Ja.
für alle förderlich ist. Und auch, dass unser schöner Reitsport einfach auch wieder in den Medien einen besseren Anstrich wieder bekommt.
Ja, ich glaube auch, dass es zur gesunden Erhaltung der Pferde mehr beitragen würde, wenn sie eben Zeit brauchen. Also ich habe jetzt gerade ein unfassbar schwieriges Pferd, wenn nicht das schwierigste Pferd meines Lebens. Und der hat zusätzlich so viele körperliche, einfach so Probleme, die man nicht, die sind nicht tierärztlich nachweisbar oder wie auch immer, aber er hat da Probleme. Und ich glaube, dass ich es hinkriege, weil ich ihn so langsam aufbaue und ihm so viel Zeit gebe. Also ich hoffe, ich kann es dir dann in 2, 3 Jahren sagen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass normal zu reiten ist und er ist gerade normal zu reiten und ich arbeite jetzt 3 Jahre dran eigentlich.
Magst du da
Also.
verraten, was das Schwierige an ihm ist? Weil du sagst, es ist mit das schwierigste Pferd, was du je hattest. Was ist dieses Schwierige?
Er ist unfassbar intelligent. Das macht es nicht leichter. Und er hat im Körper. Also wenn es zum Beispiel kalt ist, hat er Probleme. Wir haben jetzt alles Mögliche abgecheckt. Das Lustige ist, dass wir draufgekommen sind, dass er am besten läuft, wenn er Hafer kriegt. Also nicht haferfrei wird. Das habe ich am Anfang immer gedacht, er kriegt keinen Hafer und irgendwas anderes. Also jetzt kriegt er nur wenig Hafer, aber er kriegt Hafer. Sein ganzer Körper sagt prinzipiell nein, wenn du beginnst. Also er ist ein Pferd, das sich unheimlich festhalten kann. Sein Muskeltonus dürfte sehr hoch sein. Also er kann alles zumachen, was er zumachen möchte. Damit macht er den Rücken auch zu und du kommst nicht mehr durch. Und in seinem Verteidigungs, ohne ihn anzugreifen, also du musst gar nichts wollen. Du willst zum Beispiel nur Schritt reiten oder ihn antraben am Anfang. Am langen Zügel geht das oder ging das am Anfang. Da macht er den Hals lang, den Rücken irgendwie so, wie er das gerade braucht. Und dann kann er halbwegs antraben. Wenn du ihm da ein bisschen mehr Anlehnung geben möchtest und mit dem Bein sagst, ohne Sporen, ohne Gerte, einfach nur ein bisschen Bein dazu und sagst, ich möchte da gerne ein bisschen durch, dann steht er auf zwei Beinen und geht mit dir spazieren. Also er steigt nicht ein bisschen, sondern so, dass ich an ihm hänge wie so eine, keine Ahnung, wie so eine Birne am Baum, hinten runter. Das ist kein tolles Gefühl und für das bin ich definitiv zu alt. Und wenn er damit fertig ist, dann kommt er runter, dann muss man selber den Puls wieder runterfahren. Da war ich unheimlich stolz, weil ich am Anfang war, was ich nie gekannt habe, war, dass mein Puls so hoch geworden ist. Und das konnte ich früher immer sehr einfach ganz unten halten. Das kann ich jetzt Gott sei Dank wieder. Also er hat mich gelehrt, es wieder abzurufen. Aber es ist unheimlich stressig. Und wenn er irgendwas sieht, was ihm nicht passt, dann bockt er herum, auch beim Ausreiten. Also alle Pferde müssen bei mir ausreiten, muss ich auch sagen. Die müssen einfach, also die müssen raus, die müssen ins Gelände, die müssen am Berg galoppieren, auch an der Straße entlang gehen, auch wenn es am Anfang an der Hand ist, ist egal, aber sie müssen raus. Und er genauso. Und ich sag, am Anfang war das ja kein lustiger Partner. Man stand im Wald und hat mal gewartet und das andere Pferd hat ihn nicht interessiert, weil man aufgefordert hat, weiterzugehen, war auf zwei Beinen. Der hat aber keine Schmerzen, weil er kann 2 Minuten später kann er einfach loslaufen und das ist gar nichts. Und der fordert mich in jeder Hinsicht und ich liebe ihn heiß, weil er einfach so, eigentlich so ein liebes Pferd ist und so ein cooler Charakter. Und außerdem hat er sich heute super reiten lassen. Also,
bist du ihn schon geritten?
Ja, ich bin ihn schon geritten und ich war ganz glücklich, weil er einfach, ja, er ist 6 und ich komme im Kreis in Schritt, Trab, Galopp und er macht, was ich möchte und ich finde es voll toll. Ich feiere ihn dafür. Aber manche brauchen halt länger. Hilft nichts.
Ja, absolut. Es ist schön, dass du beschreibst, was vor 3 Jahren war und heute gibst du ihm weiterhin die Zeit. Und spannend auch, dass du bei ihm nochmal alles über Bord wirfst und sagst, naja, das schwierige Pferd mache ich jetzt nochmal, obwohl ich eigentlich zu alt dafür bin und das nicht mehr will.
Aber den kann ich auch nicht herschenken, weil der ist so verrückt, dass das, glaube ich, nicht gut ausgehen würde. Also weder für ihn, ja. Der ist einfach ein lustiger Kerl.
Ja, wer weiß.
Und er lebt sein Leben hier. Ja. Also ich glaube nicht, dass er weg möchte oder so.
Ich wollte gerade sagen, wer weiß, ob er das nicht vielleicht auch absichtlich gemacht hat, um bleiben zu können.
Ja, so richtig gemein, der Stachel in meinem Fleisch ist das. Nein, also das, ja, er ist einfach speziell und er ist einer der Pferde, wo ich so viel nachdenken musste, damit ich irgendwie rauskomme und vor allem mich selber so überwinden muss. Und das macht es ja auch wieder spannend.
Absolut. Und da würde ich gerne noch einmal nachfragen, denn du sagtest ja früher, was du alles erzählt hast, Knochenbrüche, unmutig und einfach immer wieder drauf und die wilden Pferde und es konnte gar nicht wild genug sein. Und du sagtest ja, ab irgendeinem gewissen Alter, was total nachvollziehbar ist, ist der Zeitpunkt jetzt einfach nicht mehr. Und jetzt sagst du sogar, geht der Puls hoch, wenn du auf dieses Pferd steigst oder seinerzeit, als es noch schlimmer war, wo du wusstest, okay, der kann jetzt gleich wieder auf den Hinterbeinen stehen. Und das ist ja nun auch wirklich nicht ungefährlich. Das muss man ja einfach auch mal dazu sagen. Und du sagtest, dass du es geschafft hast, über Zeit dich dann aber sehr, sehr schnell selbst zu regulieren, deine Atmung, deinen Puls und so weiter runterzubringen. Wie hast du das gemacht? Das ist sicherlich für die Hörer ganz spannend, wie man oder wie du dann in solchen Situationen es geschafft hast, wieder ja, ein bisschen zu deiner alten Stärke und Mentalität von früher zurückzufinden oder was war das?
Also das erste Mal, wie das war ich mit ihm alleine in der Halle und ich bin losgeritten und er ist nach 10 Meter losreiten im Schritt. Ich wollte einfach eigentlich nur oben sitzen und war eben ganz alleine. Und dann hat er so eine Bremse da so rein. Kurz vorm Steigen macht er so eine Bremse. Und er hat auf der Vorhand gebremst, was ich überhaupt nicht leiden kann. Und die so richtig ihre Vorderbeine benutzen dafür. Und ist stehen geblieben und hat mir so gesagt, so, ich gehe jetzt hoch. Und ich habe mir gedacht, ich will einfach nur oben sitzen. Ist mir egal, wir bleiben jetzt hier stehen. Egal, wie lange wir hier stehen. Und dann sind wir gestanden und ich habe meinen eigenen Puls in meinen Ohren gehört, Rauschen gehört und mein Herz gespürt und bin da oben gesessen und habe mir gedacht, so, du blöde alte Kuh, wie soll dieses arme Pferd mit dir gehen, wenn du da oben sitzt und einen Puls hast, dass du irgendwie die Decke wegsprengen könntest? Und dann bin ich da so lange stehen geblieben, bis ich gespürt habe, dass ich ihn wieder runterkriege. Und in der Sekunde, wo er unten war und ich mir so gedacht habe, puh, passt wieder, ist er losgegangen. Und da habe ich mir gedacht, entweder ich kriege das in den Griff oder es muss ihn jemand anderer reiten. Weil sonst geht das nicht. Weil wenn, also ich hatte das nie und es war, wenn so das der Puls bis unter das Kinn schlägt. Und ich habe das nie gespürt. Und ich habe mir dann gedacht, während ich dort gestanden bin, so, das ist wohl Angst. Und jetzt musst du zugeben, das ist wirklich, du hast Angst. Und ich war so mit mir und ihm und Ding. Und dann wird er losgegangen und ich mir gedacht, so, jetzt ist es aber weg. Also eigentlich merkt er das alles. Und ich muss das anders machen. Und ich habe mir viel Zeit genommen und habe Gott sei Dank jemand im Stall, den Clemens, der mir unheimlich geholfen hat mit ihm, weil dieses Pferd von unten auf mich hört. Also ich kann von unten alles verlangen. Ich habe den einfach draufgesetzt und habe gesagt, wir machen das, ich habe dich an der Luft und du machst den Anfang. Und wenn er da warm ist und getrabt und galoppiert ist, dann gehe ich drauf, damit diese Anfangsblockade ein bisschen weg ist. Das haben wir probiert, das ist 100 Mal in die Hose gegangen, weil sobald ich drauf war und der Clemens unten gestanden ist, hat er, also das Pferd, beschlossen, er wird den jetzt auf die Schaufel nehmen, weil das ist lustig, dass der da steht und den nimmt er nicht ernst, wenn er unten ist. Also es war richtig kompliziert. Und ich habe dann irgendwann beschlossen, wir machen ihn zusammen warm. Ich stehe unten, sage ihm, was er tun soll, er ist dann warm, dann tauschen wir und dann schicke ich den Clemens hinaus. Ab dem Zeitpunkt hat es wieder funktioniert. Und mein Puls war unten, wenn er draußen war, weil er sich auf mich konzentriert hat und nicht auf den, der unten steht. Also er ist so kompliziert, über den schreibe ich vielleicht mal sogar ein Buch, weil das so spannend ist.
Mach das unbedingt. Also ich lausche dir auch gerade sehr, sehr gespannt. A, wie du dich selbst regulierst und B, aber auch, wie du dieses Mosaikbild so zusammensetzt. Immer probieren, was geht nicht und das, was geht, weiter so machen und immer wieder dabei zu schauen, wo stehst du, dich zu regulieren, und dein Pferd folgt dir dann einfach. Also wirklich eine ganz, ganz bezaubernde Geschichte und auch sehr, sehr, ja, fast ergreifend, weil das einfach so diese Verbindung so darstellt.
Ja, die ist, also er schreit auch immer, wenn er mich sieht. Also irgendwas mag er an unserer Arbeit. Er wiehert mich jeden Tag 10 Mal an. Also ich kann ihn immer, das ist, ja, ich glaube, er weiß, dass er nur diese eine Chance gekriegt hat.
Ja, ich glaube, manchmal auch Pferde spüren sowas. Und ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob er das nicht extra gemacht hat, vor 3 Jahren im Weide bleiben zu können.
Ja, eigentlich war mal, er hat wahrscheinlich gewusst, wie viel er arbeiten muss, wenn er doch dieses, meine so doch noch Träume von irgendwas größer international reiten erfüllen muss, und hat sich das so geregelt, dass er jetzt mit 6 halt Schritt Trab Galopp geht und ich mich freue drüber. Was ist schon 4-4, wenn ich den traben und galoppieren kann?
Ja. Wenn du jetzt trotzdem mal an dem Punkt wild nach vorne schaust, denkst du, der wird irgendwann im großen Sport mit dir gehen, oder sagst du, oh, das könnte schwierig werden?
Ich bin sehr vorsichtig, mir da Ziele zu setzen. Also ich würde jetzt niemals sagen, mein Ziel ist es, dass er das macht. Wenn er das macht, freue ich mich richtig. Also von der Grundqualität und vom Intellekt hat er alle Möglichkeiten, keine Frage. Aber ich glaube, da spielt noch so ein ganz großer mentaler Teil in seinem Kopf eine Rolle. Und da muss ich, ja, also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich es schaffe, aber es ist nicht... Ich bin schon glücklich, wenn er mich einfach leben lässt und wir uns so langsam hinhandeln, dass wir zum Beispiel M gehen oder so. Aber das ist auch nicht wichtig eigentlich. Er soll schön zu reiten werden und gerne gehen und Spaß haben dran. Und so wie jetzt, dass er Freude hat, wenn man aufsteigt. Also so wie er jetzt im Moment gerade ist, das weiter, dann ergibt sich das, wohin er geht.
Ich lerne gerade eine ganze Menge. Das ist die Art, wie Luise Wessely sagt, alles kann, nichts muss. Ich glaube an dieses Pferd, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm und es wird trotzdem klappen.
Das mache ich am Turnier auch immer, und das macht alle wahnsinnig, weil die immer sagen, du musst dich mental auf Siegen einstellen und nicht sagen, es ist völlig egal, was rauskommt. Ich bin die, es ist völlig egal, was rauskommt, weil dann tut es mir nicht weh, wenn es nicht rauskommt. Aber das versteht irgendwie keiner.
Also ich kann das bis zu einem gewissen Punkt total nachvollziehen, weil das natürlich Leichtigkeit reinbringt. Und über diesen Umweg kommen meistens die Erfolge von alleine, ohne dass man sozusagen sich auf die Erfolge programmiert hat. Ich würde nur an dem Punkt nicht ganz unterschreiben, wenn es ist, um sozusagen die Enttäuschung vorwegzunehmen und zu vermeiden. Wenn du das noch beiseite schiebst, bin ich voll auf deiner Linie. Perfekte Strategie.
Ja, also, ja, werde ich machen. Das ist leicht.
Das sollte jetzt
Nein, ich bin nicht enttäuscht. Also, es ist nicht.
Ja.
Das ist selten. Ja. Sehr selten.
dann bin ich voll auf deiner Linie. Und das ist ja wirklich auch ein großer Trick. Die richtig Guten, die programmieren sich auch nicht auf Sieg, sondern die programmieren sich, ich will dir jetzt gar keinen erzählen, aber die programmieren sich auf die Liebe zu dem, was sie in dem Moment tun. Und alles genau. andere kommt dann von ganz alleine.
Ja, vor allem vergisst man doch immer, wie lang dieser Weg dorthin war. Der muss Spaß machen, nicht das, was du dann... Also für mich war das immer der Weg dorthin, wenn der mühsam wäre, wäre es für mich viel schlimmer, als das jetzt dann zu schaffen oder nicht zu schaffen. Also das ist für mich, mir macht der Weg so viel Spaß, dass das nur das Sahnehäubchen ist vielleicht. Aber das brauche ich meistens ja eben gar nicht so.
Ja, klingt gut.
Schwierig.
Und wenn man dann auf dein Revers schaut, sind da trotzdem oder erst recht ja viele, viele Erfolge. Von daher passt das Gesamtsystem.
Gott sei Dank.
Sehr gut. Ja. Mal kurz einen Themenwechsel. Das Thema Pferderevue pro Pferd. Du hast dort eine Zeit lang Blogartikel geschrieben. Ich habe mir auch den einen oder anderen mal durchgelesen. Also wirklich auch mit einem schönen Funken Humor, hat mir sehr gut gefallen. Wie kam es dazu, dass du einige Zeit dafür geschrieben hast und was hat dich dazu ermutigt?
Eigentlich kann ich da gar nichts dafür. Also ich habe auf Facebook immer so Geschichten geschrieben über meine Pferde und das hat die damalige Chefredakteurin von der Chefredakteur von Pro Pferd, die haben das irgendwie mitbekommen. Und da wurde ich einfach angefragt, ob ich das nicht machen möchte. Und ich war am Anfang super aufgeregt und habe das sehr spannend gefunden und habe mich dann so hineingefühlt in das Thema und hatte wirklich richtig Spaß. Bis Corona, weil ein Turniertagebuch zu Corona-Zeiten war irgendwie ein bisschen hart. Also weil da halt nicht so viel passiert und ja. Das ist mir schwerer gefallen, aber vorher dieses Mitschreiben und meine Pferde so ein bisschen durchdenken und hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und schreiben tue ich gerne. Also
ich habe da eine Sache gelesen, das fand ich auch ganz witzig. Da ging es wirklich über eine ganze Seite. Oh, es tut mir so leid, mein Alter, ich muss mich von dir verabschieden. Ich kann es kaum ertragen, aber es geht nicht anders. Kein Weg führt dran vorbei. Mein lieber alter Sattel, ich muss dich leider abgeben. Ich habe herzlich gelacht.
Ja, das war gemein. Die Ablöse war echt gemein.
Ich kann das verstehen. Mein Sattel ist auch schon 11 Jahre alt und ich will keinen neuen, weil der passt dann erstmal nicht aufs Pferd, dann passt der nicht zu mir und das und das.
Ja, aber dieser Sattel, der war wirklich schon poliert. Der war schon so glatt. Der war schon die Hälfte von früher. Also das, ja, aber der hat, mit dem habe ich viel erlebt.
Ja.
Lustig.
Ja, wenn man so, ich weiß nicht, ob das auch ist, wenn man für solche Zeitschriften oder auch solche Internetseiten schreibt, das Thema Kritik oder auch, was heute ja viele haben, wenn sie so in Social Media aktiv sind, bis hin zu Hate gibt's ja so diese Sachen, die dann kommen oder einfach, ja, unschöne Feedbacks, Kritik. War das zu der Zeit auch schon? Und wenn ja, würde mich sehr interessieren, wie du damit umgegangen bist, was da so die Strategie war, um eben kritische Feedbacks zu handeln.
Eigentlich gab's ganz, ganz, ganz wenig. Also wirklich wenig. Und wenn bei dem Pferderevue, das war ja wirklich Printmedium, also da habe ich vielleicht einen oder zwei Leserbriefe mal gekriegt, aber die waren jetzt nicht super kritisch, sondern einfach so Fragen. Und auf Social Media, ich meine, ich glaube, ich bin sehr vorsichtig, was ich poste, nicht weil ich jetzt irgendwas verbergen möchte, sondern ich versuche auch niemanden einzuladen, da Dinge zu sehen, die gar nicht so sind. Was mir einmal passiert ist, dass ich eben meinen Schimmel, der ist am Turnier so ein bisschen an der Mimose und mag dort nicht mehr fressen. Und das macht mich natürlich, also es ist jetzt für mich nicht angenehm, dass das so ist. Aber wenn er sich aufregt, dann frisst er einfach nicht. So dicker ist und so gut ausschaut, da mag er nicht essen. Und ich habe einmal ein Video gepostet, wo ich ihm ein Stück Apfel versucht habe zu geben und er wollte es nicht essen. Und ich fand das irgendwie so witzig, dass er so die Zähne zusammengebissen hat und er hatte die Trense drinnen, Nasenrimmen, ganz normal. Aber der kann da abbeißen. Also meine Nasenrimmen sind ganz locker, auch diese Sperrriemen ist ganz locker. Und der kann da immer abbeißen auch, also ist kein Problem. Aber da kam dann, ja haha, wie soll er denn, weil der Nasenrimmen ist so eng. Und da habe ich mir schon gedacht, es ist irgendwie ein bisschen mühsam. Also einfach das jetzt, ich habe das immer erklärt, dass ich es lieber locker habe, weil ich eben auch gerne das Feedback vom Pferd bekomme, wenn meine Hand zu fest war. Und dann geht das Maul auf. Das geht ja nicht auf, weil es jetzt lustig ist, sondern weil meine Hand gestört hat oder weil das Pferd nicht geschlossen war. Oder das macht Sinn im Grunde, dass ich eine Information kriege über meine Reitweise. Und deswegen habe ich die Nasenrimmen eigentlich immer so locker, dass alles geht. Das war eine Kritik, die mich bis heute belastet, wie man merkt, weil es einfach nicht stimmt. Das finde ich dann schade.
Ja, und ich meine, genau solche Kritik an solchen Punkten kommt dann. Das ist einfach, wo man dann mit handeln muss. Und ich habe von der Queen aus England mal einen Satz gehört, never complain, never explain, lass es einfach stehen. Das habe ich mir bei sowas beherzigt. Und dennoch ist es was, wenn es unfair ist, wenn man alles tut und gerade du ja auch, ne, man merkt ja wirklich in unserem Gespräch diese Liebe zum Pferd, dass du wirklich alles tust, um das Pferd in den Vordergrund zu stellen und vor allem das Wohl des Pferdes. Und dann ist so eine Kritik einfach ungerecht. Nur das wissen die Leute ja am Ende im Zweifel nicht.
Ja, genau. Das ist, ja, mich stört sowas, aber soll so sein. Es hat sich schon geändert und es ist, ja, es hat auch gemacht, dass ich nicht mehr so viel da bin. Also, weil ich einfach dieses Negative und ständig alles runter, es zieht mich runter. Ich glaube, deswegen habe ich mich ein bisschen zurückgezogen, aber in Wirklichkeit müssen wir mehr positive Dinge posten, also versuche ich mich zu wieder, ja, neu zu motivieren.
Ja, bin ich total für zu haben. Und mal diese Kritik beiseite, wenn dieses Thema nicht so wäre, ist da vielleicht sogar ein Stück eine Journalistin an dir verloren gegangen? Ich sehe da eine ganz große Stärke und auch vielleicht Leidenschaft.
Hätte ich grundsätzlich ja auch gerne gemacht, aber es war immer Pferde Nummer eins. Ich habe später festgestellt, ich hätte so viele Dinge gerne, ich wäre gern Meeresbiologin geworden und ich wäre gern Bäcker geworden. Aber die Pferde haben immer gewonnen. Also es war keine Frage. Ich hätte gern geschrieben, ja, mehr so, es wäre in viele Richtungen wahrscheinlich gut gegangen, wenn die Pferde nicht gewesen wären. Und das war immer noch die Entscheidung, die ich niemals bereue.
Das ist schön. Und vielleicht ja irgendwann dieses Buch über das ganz spezielle Pferd oder auch vielleicht über mehrere Pferde dein Leben.
Alle, ja.
Ja, freue ich mich drauf. Würde ich dich auf jeden Fall zu ermutigen, das zu tun.
Ich werde mich bemühen, vielleicht brauche ich irgendwann mal viel Zeit, aber dann
gerne.
Vielleicht breche ich mir ja wieder mal den Fuß oder so, dann kann ich mal anfangen zu schreiben.
Ja. Liebe Luise, der letzte Teil in meinem Podcast hat immer vier feste Fragen. Und die erste Frage ist, welchen Mentaltipp möchtest du denn unseren Hörern mitgeben?
Puh. Also ich glaube, ich bin extrem gut damit gefahren, wenn man Wettbewerb reiten möchte, dass man sich immer vorstellt, dass man dafür sehr viel Geld ausgibt und diese Leute in den Hütten dafür zahlt, dass sie einem jetzt 5 Minuten konzentriert zuschauen. Das hat mir immer geholfen, meine Nervosität einfach, ich war kaum nervös, aber wenn, hat mir das geholfen. Und das noch viel wichtiger eigentlich als das war, dass ich für das Pferd so sicher sein muss. Also, dass ich praktisch dem Pferd das Gefühl geben muss, ich weiß genau, was ich tue und ich finde das hier toll und es macht Spaß und es ist leicht und es wird uns gelingen. Also für die Pferde einfach so tun, als wäre man da ganz, ganz selbstsicher. Das hilft schon.
Cool, so tun als ob für die Pferde. Sensationell. Wenn du morgen im Lotto gewinnen würdest, was würde sich für dich verändern und vor allem, was würdest du mit dem Geld machen?
Verändern würde sich gar nichts. Also ich glaube, ich würde genauso weiterleben. Was ich wesentlich mehr machen würde, ist Tieren helfen oder Tierschutzorganisationen unterstützen. Und vielleicht noch ein paar so Pferde, die man retten kann, nehmen oder sowas. Also ich glaube, ich würde enden als eine Messi-Tante mit ganz vielen, noch mehr Tieren am Hof, die alle gerettet werden müssen. Aber sonst nichts Wesentliches, denke ich.
Das ist ja wirklich ein tolles Bild, dieser Messi-Hof mit ganz vielen Messi-Tieren.
Lauter Einäugige.
Ab jetzt ist das Wort Messi für mich positiv besetzt, Luise. Vielen Dank.
Bitte gerne.
Bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
In meiner Matura-Zeitung steht, dass mein Motto immer war, Tiere sind die besseren Menschen. Das habe ich immer schon geglaubt, aber jetzt weiß ich es ganz fix.
Tiere sind die besseren Menschen. Super toll. Cool. Ja, die letzte Frage geht an mich, Luise. Was darf ich dir denn beantworten?
Wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Blog zu machen? Mit Reitern vor allem, Pferden, mit dem allen.
Also ich habe ja vor ungefähr 10 Monaten mich entschieden, in die volle Selbstständigkeit zu gehen als Mentalcoach. Und vorher habe ich das berufsbegleitend gemacht als Personalleiterin. Und ich habe immer unheimlich gerne mit Menschen und dann aber noch mehr mit Sportlern gearbeitet. Und in den 90er Jahren ist mir das Buch Winning Feeling von Jane Savoy in die Hand gefallen. Da ging es um das Thema Mentalcoaching, Mentaltraining für Reiter erstmalig. Und ich war so angefixt damals schon.
Cool.
Und dann habe ich mich entschieden, Mentalcoach zu werden. Und du wolltest ja jetzt wissen, warum habe ich den Podcast ins Leben gerufen. Und ich habe irgendwann, ich habe ja viele Coachings, Einzelsessions und habe die Ehre, ganz viel von Menschen erfahren zu dürfen, auf eine Weise, wie kaum jemand sonst von Menschen etwas erfährt. Und mir war klar, etwas davon in die Welt zu tragen. Natürlich nicht so intim, wie ich das dann in Sessions bespreche, aber in diesen Podcasts alle Fragen stellen zu können zum Thema mentale Stärke. Was beschäftigt Reiter? Ist für mich wie das Lesen von einem guten Buch. Nur ich kann mir die Seiten aussuchen und wenn ich was nicht verstanden habe, kann ich dann auch noch nachfragen.
Nachschauen.
Und danach kann dieses Produkt, diese Podcast-Folge in die Welt gegeben werden, um andere zu inspirieren. Und das finde ich persönlich einfach ganz, ganz toll. Und das ist ein totales Herzensthema von mir, genau das so zu tun. Und ich habe auch bewusst gewählt in meinem Podcast zwischen ganz normalen Leuten, Leuten, die richtig hochreiten, in allen Disziplinen, ob Western, Dressur, Vielseitigkeit, Springen, alles dabei. Und was mich ermutigt, sind die Feedbacks von den Hörern, dass sie wirklich sagen, oh, da habe ich mich so wiedererkannt oder ich bin gar nicht alleine mit meinen Themen oder hey, cool, da habe ich einen coolen Impuls bekommen. Und am Ende, Luise, eint das auch wieder. Im weiteren Sinne wird auch das die Pferdewelt ein kleines Stückchen besser machen.
Besser machen, super.
Wenn wir als Reiter diese ganzen Impulse so mitnehmen. Das war mein Beweggrund.
Super, finde ich toll. Ist dir ja gelungen.
Ja. Ja, und umso mehr darf ich mich jetzt für diesen inspirierenden Talk bedanken. Es war ganz, ganz spannend, von deinen Geschichten zu hören. Und am meisten hängen geblieben ist, ich habe den ganzen Tag Olympia, wenn ich mit Pferden zu tun habe. Das ist so großartig. Jetzt müssen wir eigentlich noch die österreichische und die deutsche Nationalhymne zum Abschluss spielen.
Genau.
Die habe ich jetzt nur nicht griffbereit. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns austauschen konnten. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Resttag und sag mal bis bald.
Danke, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. Bis dann. Tschüss, Luise.
Ciao. Danke.